So, ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch im neuen Jahr euch dienen zu dürfen. Und die Iris hatte mich gebeten, dass ich mit euch über die Jahreslosung spreche. Und bevor wir da starten, kann ich euch sagen, das war richtig viel Text irgendwie. Also ich habe mich so vorbereitet und dachte mir so, ja, das ist ein Vers, ne? Also was soll da passieren? So, prüft alles, hat man auch irgendwie schon mal gehört. Und dann dachte ich gestern so, bin das mal durchgegangen, ungefähr, wie lange das dauert. Und dann war ich so bei 45 Minuten und dachte, das kann irgendwie nicht sein. Irgendwas hast du falsch gemacht. Das heißt, ich habe jetzt ganz viel gekürzt, damit ihr das aushaltet und auch einen Gedanken habt, den ihr mitnehmen könnt. Deswegen, wenn es irgendwas gibt, wo ihr Fragen habt, kommt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich versuche das so kurz und prägnant wie möglich zu machen. Ich habe mir auch noch schnell eine PowerPoint gemacht, damit das noch einfacher ist zu verstehen. Aber ich habe immer gemerkt, dass die Predigt immer größer wurde und es kamen immer mehr Verse dazu. Genau. Deswegen hoffe ich jetzt auch, dass das mit der PowerPoint klappt. Wenn du sie mir einmal anzeigen würdest, ja, das gibt mir Sicherheit. Genau. genau, die steht im 1. Thessalonischer Brief, unsere Jahreslosung. Und ich habe es mal so als Unterüberschrift, eine Anleitung für die Gemeinde. Ne? Also es gibt nicht die eine Gemeinde, die hier angesprochen wird. Klar, der Brief geht nach Thessalonich, aber das könnte eigentlich, jede Gemeinde könnte diesen Brief von Paulus bekommen. Und zu Beginn habe ich euch wie immer ein paar Fakten mitgebracht zum Thema historischer Kontext. Ich glaube, du musst für mich weiterdrücken. Ist eingeschaltet, ja. Das habe ich geschafft. Es leuchtet auch. Ich gehe davon aus, du hast jetzt gedrückt, ne? Okay, gut. Gut, ja, wie ihr sehen könnt, Thessalonich oder heute Thessaloniki, eine der wichtigsten Hafenstädte, die es zur damaligen Zeit gegeben hat, wichtig für Handelsrouten. Das heißt, es war eine sehr multikulturelle Gemeinschaft. Es gab unterschiedliche religiöse Gruppen, es gab Juden oder ähnliches, also es gab eine starke jüdische Gemeinde. Und dadurch, es ist immer so, in Handelsstädten, da gibt's halt unterschiedliche religiöse Gruppen, weil die ziehen halt extra dahin, um auf dem Markt Sachen zu verkaufen, und so hat man unterschiedliche Götzenanbeter, kann man so sagen. Ne? Die einen glauben an den Gott, die anderen an den anderen Gott, und das ist so ungefähr die Situation in Thessalonich, und deswegen ist es auch spannend, dass dort Paulus eine Gemeinde gründet. Also auf der zweiten Missionsreise ist das, und deswegen erlebt die Gemeinde da natürlich dann Spannungen zwischen dem Judentum, Heidentum und dieser kaiserlichen Loyalität, die ja auch ein Stück weit was mit Religion zu tun hat, weil man dann sagt, nee, das muss man machen, um dem Kaiser zu gefallen. Genau. Dafür ist auch spannend, dass dass die jüdische Gemeinde Paulus quasi so ein bisschen vertreibt, nachdem er die Gemeinde dort gegründet hat. Und im Vergleich zum Beispiel zum Timotheusbrief ist hier spannend, weil hier gibt es eigentlich keinen Leiter. Vielen Dank. Und zwar richtet sich der Brief quasi an die ganze Gemeinde. Ein anderes Beispiel wäre Timotheus, der kriegt ja quasi persönlich den Brief. Und als Pastor für die Gemeinde soll er diesen Brief vorlesen und das umsetzen. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo quasi keiner angestellt ist. Ich meine, es gab damals nicht viele Gemeinden, die sich überhaupt jemanden leisten konnten, aber das ist wichtig zu verstehen, dass Paulus hier eine Situation schreibt, wo jeder ganz normal arbeitet, wo jeder irgendwie viel zu tun hat. Und dann gibt es die, die explizit noch als Leiter für die Gemeinde berufen sind. Genau. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch jetzt so ein bisschen vorstellen, was für eine Gemeinde wir vor Augen haben. So viele unterschiedliche Kulturen, viele unterschiedliche Religionen. Und das kommt ja alles dann in eine Gemeinde, ne? Also gerade auch die Juden, die dann zu Christen wurden, das kennen wir ja zum Beispiel aus dem Galaterbrief, die dann sagen, naja, ihr müsst euch ja noch beschneiden und ihr müsst noch die Festtage halten. Das bringt man natürlich in seinem Christsein mit oder in seinem Christwerden mit. Und das ist wichtig, für unseren Text heute. Genau, und ich habe den Text mitgebracht, das ist 1. Thessalonicher 5, 12 bis 22. Ihr könnt aber auch gerne vorne mitlesen. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Ich würde sagen, das ist alles wichtig, um zu verstehen, was wir von der Jahreslosung erwarten. Das ist alles wichtig, um zu verstehen, was soll ich denn jetzt tun? Und wir wollen Vers für Vers durchgehen. Ich lese nochmal 12 und 13. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat. Und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, keine Ahnung, eine junge Gemeinde, wir wissen nicht genau, wie viele Mitglieder da gewesen sind, wir sagen mal 500. Und dann gibt es da einen Leitungskreis, der vielleicht von der Gemeinde gewählt wurde, vielleicht hat Paulus ihn aber auch eingesetzt. Und es heißt, die, die diese Verantwortung tragen, ja, also es geht um die Leiter. Nicht Leiter jedes Bereichs, sondern wirklich die, die für die Gemeinde die Verantwortung tragen. Das wäre bei euch dann auch das Leitungsteam. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da alles dabei ist. Aber alle, die im Leitungsteam sind, das wären die, die angesprochen sind. Und was ist quasi die Aufgabe der Gemeinde? Die Gemeinde soll diesen Personen Achtung und Liebe zeigen. Und warum soll die Gemeinde Gottes das tun? Damit der Frieden in der Gemeinde gewahrt wird. Klingt irgendwie erstmal so einfach, ne? Das ist in zwei Sätzen abgehandelt und dann kann man weitergehen. Aber ihr merkt schon, umso mehr man darüber nachdenkt, denkt man, okay, also dadurch, dass ich verstehe, welche Rolle ich habe als Gemeindeglied oder auch als Leiter, ist meine Aufgabe, in beiden Positionen für Frieden zu sorgen. Und Frieden geschieht in oder mit Achtung und Liebe für die, die leiten. Und deswegen habe ich den ersten Punkt genannt, respektiere Leiter. Und das ist eine sehr schwierige und herausfordernde Situation. Ich glaube, jeder von uns kennt das, weil dann gibt es jemanden in der Leitung oder die Leitung entscheidet, okay, wir machen als Gemeinde jetzt das. Und dann bin ich da als Gemeindemitglied und denke mir, hä, warum? Wir müssten doch eigentlich diesen Weg gehen. Ne? Also ist doch klar, so, habt ihr mal mit Gott geredet? So, überlegt doch mal. Und dann kommt vielleicht die nächste Entscheidung und dann denke ich, hey, die haben schon wieder nicht das gemacht, was ich will. So, warum machen die nicht einfach das, was ich möchte? Und das führt natürlich zu Herausforderungen. Dann sucht man sich jemanden aus dem Leitungskreis aus und sagt, hier, die böse Iris, ist die einzige, wo ich weiß, dass sie da ist, die böse Iris, wegen der läuft es nicht. Wenn die nicht da wäre, dann wäre alles besser. Dann würde alles funktionieren. Und ihr merkt, plötzlich, das passiert in Gemeinschaften immer, gibt es dann wir und die. Ne? Also wir kennen das aus dem Fußball. Ich bin ganz schlecht mit Fußball. Ich glaube, Bayern und Dortmund, ich glaube, die mögen sich nicht. Ne? Ja, okay, gut. So, dann heißt es, ja, wir sind Bayern. So, und die da, das sind nicht mal Menschen, weil die mögen Dortmund. So, und ihr versteht, ne, es gibt irgendwie eine Ideologie, ja, und die Ideologie ist, entweder bin ich Dortmund, was auch immer das bedeutet, oder ich bin Bayern. So, jetzt habe ich eine gute Botschaft für euch. Wir sind durch Christus gerettet. So, Bayern und Dortmund zählt nicht mehr. Hier steht Kind Gottes und hier steht Kind Gottes. Halleluja, oder? Schön, dass wir befreit wurden. So, und das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, dass das mit uns passiert. Es geht jedem von uns so, dass wenn wir das Gefühl haben, jemand tut nicht das, was ich möchte, dann handelt die Person aktiv gegen mich. Ja, also vielleicht kennt ihr das auch von Beziehungen oder Ehe, dass man sagt, hey, ich hatte die Erwartung, dass du das tust und deswegen bin ich verletzt. Manchmal, also so erlebe ich es bei mir, kommuniziere ich die Erwartung gar nicht. Ja, also ich denke, es wäre voll cool, wenn meine Frau das tun würde, aber ich sag's ihr nicht. Und das macht es für sie natürlich schwierig. Und um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, einmal die zwei Punkte, die ich da mitgebracht habe. Das erste für uns ist Verantwortung anerkennen. Ja? Also Leiter tragen große Verantwortung für die Gemeinde. Das ist so. Neben Arbeit, Familie, Freizeit, dann auch noch Gemeinde. So. Und immer muss was davon geopfert werden. So, also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja cool, ich habe irgendwie einen Pool aus unendlichen Stunden, die investiere ich in die Gemeinde, sondern zusätzlich zu allen Rollen, die ich fülle. Also ihr könnt euch das selber vorstellen, Bruder, Ehemann, Sohn, das sind alles Rollen, die man füllt und dann kommt noch dazu Leiter einer Gemeinde. Genau, und deswegen verdienen sie Achtung und Liebe und die Aufgabe der Gemeinde, Respekt zu geben, weil das zu Frieden sorgt. Für Frieden sorgt. Und deswegen ist die Aufgabe an dich, die Aufgabe an uns, dass wir Respekt entgegenbringen, indem wir auch fragen. Indem wir sagen, okay, ihr habt jetzt als Leitung die Entscheidung getroffen, warum? Ich sehe das als nächsten Schritt oder ich brauche das. Genau. Und um das noch sich ein bisschen besser vorzustellen, ihr wisst ja, ich bin nicht so fit mit Sport, aber ich spiele ganz gerne Volleyball. Und ich glaube, ich habe auch eine Folie. Könntest du nochmal für mich weiterdrücken, bitte? Genau, und ich habe euch das mal so als Bild mitgebracht. Ihr könnt euch jede Mannschaftssportart vorstellen. Hauptsache, man spielt als Team gemeinsam. So, und jetzt stellt euch vor, es geht um irgendwas Besonderes. Ja, ihr spielt in der Nationalmannschaft und jetzt kommt ein wichtiges Spiel. Und jetzt sagt der Trainer, okay, du kannst spielen, wenn du auf dieser Position stehst. Und du denkst, ey, das ist meine schlechteste Position, was soll ich da machen? Ich bin da nicht so effektiv wie woanders. Und dann sagst du, nee, ich möchte da nicht spielen. Was würde der Trainer tun? Würde der Trainer dich spielen lassen? Es gibt genug Leute, ne? Also, dann kommst du auf die Bank. Und so ein bisschen könnt ihr euch das vorstellen mit Gemeindeleitung. Ihr könnt da in der Mitte den Mann mit dem grauen Pulli sehen, das ist jetzt der Trainer. Und er erklärt seine Strategie. Und ich glaube, dieses Beispiel hat unglaublich viel mit Gemeinde zu tun, weil die Leitung fragt nach Gottes Willen. Ihr als Gemeinde fragt nach Gottes Willen. Und ich glaube auch, dass ihr auf dem Weg seid, Gottes Willen zu gehen. Aber das Ziel der Leitung, des Trainers, ist gemeinsam. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Wenn ich alleine etwas verändern möchte, ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, etwas Neues etablieren, vielleicht mehr Bibel lesen oder mehr predigen, ne? Dann kann ich ganz viel an mir tun und an mir ändern, damit ich das Ziel erreiche. Aber wenn ich möchte, dass die ganze Gemeinde gemeinsam einen Schritt geht und danach auch der Schritt gegangen ist. Ne? Also man kennt das ja häufig als Bild so, man geht irgendwie drei Schritte vorwärts und dann einen Schritt zurück und dann, ne? So ist eher die Bewegung in der Gemeinde. Und dafür ist es wichtig, dass sich Leute Gedanken machen, wie schaffen wir das gemeinsam? Und deswegen dieses Bild vom Sport wo wir auch sehen, ich glaube, gerade auch Volleyball ist ein Sport, da könnte man sehr viel Strategie machen, man könnte sich sehr viel anpassen, aber man muss darauf vertrauen, dass der Coach eine gute Entscheidung trifft. Okay, also dadurch, dass die Leitung die Verantwortung trägt, heißt es nicht, dass Gott nicht zu dir spricht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, die sind höher, die sind näher an Gott oder so. Darum geht es nicht. Sondern sie haben die Aufgabe zu gucken, wie kommen wir gemeinsam vorwärts? Wie gehen wir gemeinsam den Weg, den wir brauchen? Und da kann ich auch von mir erzählen, ich habe jetzt die letzten 3 Jahre in der FEG Urbach gearbeitet, in der Nachwuchsarbeit. Das heißt, ich war für Kinder und Jugendliche zuständig. Und das war herausfordernd. Es war herausfordernd, weil es war eine kleine Gemeinde, wir waren nur zu dritt im Ältestenkreis und jeder hat halt so seine, wie soll ich sagen, seine Schwerpunkte, könnte man vielleicht sagen. Also jeder bringt das mit, wo er sagt, das ist jetzt das Wichtigste. So, und ich saß immer im Leitungskreis und dachte mir, okay, was passiert mit dem Jüngsten, was passiert mit dem Ältesten von den Kindern und Jugendlichen, wenn die hier sitzen würden, was würden die wollen? Was brauchen die jetzt? So, das war so ein bisschen mein Anspruch und die anderen Ältesten hatten natürlich auch ihre Bereiche, ne? Und nicht zu reden, dass das eine wichtiger ist als das andere, sondern im Sinne, was passiert jetzt als Nächstes, dass wir das als Gemeinde gemeinsam schaffen. Und deswegen hat dieses Thema auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also vertraut euren Leitern. Ich meine, ich weiß nicht, wie der Prozess hier abläuft, aber in Urbach werden die gewählt. Das heißt, es geht ja schon darum, den Leuten vorher, also quasi einen Vertrauensvorschuss zu geben und dann ihnen zu vertrauen, dass sie die Gemeinde leiten. Und sie dann darin auch zu unterstützen, gerade in kleiner Gemeinde zu sagen, hey, habt ihr an die gedacht? Was ist denn eigentlich mit denen? Dort haben wir noch Sorgen und Nöte. Und ich glaube, das ist wirklich ja, ein Kernpunkt dieser Predigt, dass das alles zusammengehört. Es geht um die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde muss aktiv werden. Und das bringt uns zu den nächsten Versen. Wie wird die Gemeinde aktiv? Vers 14 und 15. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit aller Kraft und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Also es geht darum, aktiv zu werden. Jeder von uns ist Kind Gottes. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, jeder von uns ist Kind Gottes. Und jeder von uns ist angehalten, den anderen darauf aufmerksam zu machen, wo läuft es gerade gut in deiner Beziehung zu Gott und wo läuft es gerade nicht gut. Und der Schwerpunkt von Paulus hier ist ganz klar die Christen. Und hier könnt ihr euch gerne mal vorstellen. Dankeschön. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit nicht gehustet. Ihr könnt meine Frau fragen. Und dann stehe ich hier und denke mir, warum? So. Der Schwerpunkt von Paulus sind die Christen. Okay. Also, ihr könnt euch durch die Geschichte hindurch, könnt ihr euch anschauen, wie mächtig Kommunen gewesen sind. Da gibt es wirklich ganz viele Beispiele und wem das zu viel Arbeit ist, den kann ich dem Film Jesus Revolution empfehlen. Ich habe den selber noch nicht gesehen, aber da geht es darum, dass Christen in der Hippie-Zeit die Hippie-Bewegung genutzt haben, um den christlichen Glauben weiterzubringen. Und meine Schwiegerfamilie ist total begeistert davon. Ich gucke den auch noch, versprochen. Aber ich wollte das schon mal mitgeben, weil ich das im Trailer auch schon so cool dargestellt fand, dass diese Gemeinschaft sagt, ja, wir wollen frei sein, wir wollen Liebe haben und so weiter. Und die Christen sich dann denken, hä? Das ist unsere Botschaft. So, was ist denn los mit euch? So, und dann nutzen die diese ganze Bewegung, um Leuten auch noch zu Christen zu machen. Und das ist echt cool und begeistert mich. Deswegen werde ich den Film auf jeden Fall gucken. So. Ich brauche noch die nächste Folie. So, genau. Worum es also geht, ist es als Gemeindemitglied ermahnt und ermutigt einander. Ja, das bedeutet, die Schwachen zu unterstützen, die entmutigt sind, zu ermutigen und die Ungeordneten zu leiten. Das ist so ein Begriff, der ist irgendwie komisch. Also eine Wohnung kann unordentlich sein, aber ein Mensch. Und ich finde die Übersetzung hier tatsächlich richtig gut, weil das so ein bisschen dem nahe kommt, was wir heute auch verwenden. Ja, also wir würden sowas sagen, im übertragenen Sinn, wie kriegt dein Leben in den Griff? So, wenn jemand sein Leben nicht in den Griff hat, dann ist er ein unordentlicher Typ, um wieder das Wort zu verwenden. Und wie kann man das Leben im Griff haben? Mit allem Möglichen, ne? Also indem man zum Beispiel einer Arbeit nachgeht. Das ist so typisch deutsch, ne? Also gehst du 40 Stunden arbeiten, dann hast du dein Leben im Griff. Egal, was du in deiner Freizeit machst. Ne? Und wenn du dann irgendwie Freund von so einer Person bist, dann denkst du dir, ja, aber wenn du ab und zu vorbeikommen würdest oder so, wäre auch schön. Genau, also es geht darum, sein Leben in Ordnung zu halten. Und da geht es natürlich auch um das christliche Leben. Ne? Also es ist nicht nur Arbeit, es ist nicht nur Freizeit, sondern hier geht es andersrum. Es geht natürlich um das christliche Leben. So. Und dazu, das hat dann Auswirkungen auf die Arbeit, auf die Freizeit und so weiter. Und das bedeutet, dass wir die Bereitschaft brauchen, das immer wieder zu ordnen. Ne? Also ich weiß, ihr kennt das bestimmt von eurer Wohnung zu Hause. Ihr kauft irgendwas Neues. Es kann ein Möbelstück sein, es kann irgendwas sein, was einen Platz in der Wohnung findet. Dann kriegt das einen neuen Platz, aber auf dem alten Platz war ja irgendwas. Ich kenne das von meiner Frau, die ist unsere Dekorationsbeauftragte zu Hause, sonst gäbe es sowas nicht. Und dann steht da plötzlich eine Pflanze und dann sage ich, wo ist das Bild? Und dann sagt die schon, welches Bild? Da war doch irgendwie, ja, das steht doch hier, das steht doch schon seit Monaten, steht das hier. Da dachte ich, ja, okay, Entschuldigung, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich wusste, dass es das Bild gibt, ja? Also Trostpunkte für mich. So, und es ist halt wichtig, genauso im christlichen Leben, manchmal machen wir neue Erkenntnisse. Wir denken, ah, okay, wenn ich das vielleicht in mein Leben umsetze oder wenn ich diesen Schritt gehe oder wenn ich mich traue, jemanden zum Beispiel zum ersten Mal zu ermahnen, so mit ermutigen, es irgendwie fällt uns leichter, aber mal zu sagen, hey, warum machst du das eigentlich? Oder wieso gehst du diesen Weg? Warum denkst du, das bringt dir etwas? Dann machen wir einen Fortschritt, ja, wir stellen die neue Couch rein und das ordnet unser geistiges Leben. Weil wir wissen, okay, so funktioniert die Couch in diesem Beispiel. Und ich glaube, viele Herausforderungen, die wir erleben, haben damit zu tun, dass wir Prioritäten ordnen müssen. Also wir müssen unsere Wohnung aufräumen und entscheiden, okay, wie stellen wir das? Wir glauben, das Gebet ist wichtig für uns. Okay, Gebet ist jetzt mal die Couch. Wie stellen wir die Couch? Stellen wir die so, dass man die Tür öffnet und dann sieht man die Couch? Ne? Also es soll es einladend sein. Ist die Couch vielleicht so gedreht, dass man auch aus dem Fenster rausschauen kann? Ne? Also wie macht das mit dem Licht? Ich vermute, 90% von euch können das besser als ich. Also ich kann es mir nicht mehr vorstellen, könnt ihr meine Frau fragen. Wenn wir umziehen, die muss das alles zeichnen und malen. Ich kann das irgendwie mir nicht vorstellen. Genau. Und deswegen ist mir wichtig, wir machen alle Fortschritte mit Gott. Manchmal ist das sehr aktiv, dass wir denken, ah, okay, das habe ich jetzt verstanden und da will ich weitergehen. Genau. Das bringt uns direkt zu den nächsten Versen, Vers 16 bis 18. Ja. Freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ja, freut euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so etwas lest. Ich habe manchmal das Gefühl, ich höre hier so von meiner Mutter so diesen elterlichen Befehl raus. Oder ihr könnt euch vielleicht auch einen Chef vorstellen. Ja, stellt euch vor, ihr verletzt euch auf der Arbeit, in der Freizeit und dann kommt irgendjemand zu euch, am besten noch Bruder oder Schwester und sagt, hey, freu dich doch. Und manchmal denke ich mir so, ja, also das ist einfach nur unsensibel. Also so wahr diese Aussage ist, freu dich von mir aus, dass nichts Schlimmeres passiert ist, so wahr das ist, in den Situationen fällt es uns manchmal schwer. Und das ist okay. Das ist total okay. Aber wir müssen verstehen, wie wir das überhaupt füllen können. Ich würde behaupten, niemand, der nicht an Gott glaubt, kann das füllen. Es geht nicht. Wir brauchen die Beziehung. Weil wenn wir uns daran freuen, dass Jesus Christus uns gerettet und erlöst hat, dann kommen Situationen und wir denken, aber Gott ist da. Und das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Also ich würde nicht sagen, dass die Sachen, dass es eine Reihenfolge ist. Also nicht zuerst Dankbarkeit, dann Gebet, dann Freude, sondern es gehört zusammen. Wenn wir erkennen, ich habe Freude unten hingeschrieben als Basis, in allen Umständen, wenn wir uns da lernen zu freuen, können wir auch dankbar sein. Dann fällt es mit der Dankbarkeit leichter. Und wenn es schwierig ist mit der Dankbarkeit, dann müssen wir vielleicht beten. Dann müssen wir vielleicht mal klagen. Und sagen, Gott, ich finde das kacke, wie das gerade läuft. Ich finde das gerade echt doof und ich hatte die und die Vorstellung. Also Jesus Christus hat uns erlöst und das ist unsere Freude. Weil das ist unabhängig von körperlichen, psychischen, emotionalen Situationen. Das ist eine Basis, die wir bis zum Ende haben werden, ja, bis zum neuen Leben, bis in das neue Leben hinein, was wir dann im Himmel leben werden, wird diese Freude bestehen bleiben. Und ähnlich ist es auch mit dem Gebet. Wir können jederzeit beten. Und wir sind aufgefordert, ohne Unterlass zu beten. Das gibt manchmal den Leuten so das Gefühl, dass sie nichts anderes tun dürfen. Also ich muss quasi, keine Ahnung, Spülmaschine einräumen und sagen, ja, danke Jesus für alles, was du tust und so, ne? Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern ich glaube, was Paulus hier möchte, ist, wenn etwas passiert, irgendwas Herausforderndes, egal wie klein oder groß, ne, also es geht nicht darum, bei Herausforderungen denkt man immer an so, wow, sondern es kann ja sein, weiß ich nicht, fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Irgendwas Kleines. Das Internet funktioniert nicht. Halleluja, danke Jesus. Das Internet funktioniert nicht. Für CZN kein Problem. Die Lobpreiser stehen auf, es wird direkt der Herr angebetet. Halleluja. Kein Problem fürs Christuszentrum. Kleinigkeit. Aber da einfach zu sagen, eigentlich total logisch irgendwie, keine Ahnung, da ist irgendwo eine Schaltzentrale, dann kommt das Internet hier durch, ich habe keine Ahnung. Aber zu sagen, hey Herr, es wäre richtig gut, wenn das Internet jetzt funktioniert. Und wir leben in einer Zeit, wo wir versuchen, alles zu erklären. Und ich kann euch aus meiner Jugendzeit erzählen, also wo ich so 16, 17 Jahre alt war, da hatte ich ein Handy, das hat eigentlich nur mit Gebet funktioniert. Wirklich. Ich konnte mir auch kein anderes leisten. Ich habe das immer angesteckt und habe gehofft, dass es lädt. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, du weißt, das ist mein einziger Wecker gerade. Ich brauche das. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und ich würde sagen, so 99% der Fälle hat es funktioniert. Deswegen preist den Herrn dafür. Aber ihr versteht, worum es mir geht. So Gebet ist etwas, was Beziehung ausdrückt. Und egal, wie klein oder groß, es müssen nicht immer die großen Dinge sein, so, sondern es dürfen auch die kleinen sein. Und darum geht's bei Gebet ohne Unterlass. Komm mit jeder Herausforderung, mit jeder Schwierigkeit zu Gott. Und um euch da mal eine kleine Ermutigung mitzubringen für das Thema Gebet. Ich habe das mit einem befreundeten Pastor eine Zeit lang so gemacht, dass wir uns Sprachmemos hin und her geschickt haben, einfach mit Herausforderungen, Gebetsanliegen, Danksanliegen. Und da ist es ganz häufig passiert, dass der irgendwie 10 Minuten gelabert hat oder ich 15, ne? Also das passiert. Und das hat dazu geführt, dass wir manchmal im Nachhinein gebetet haben. Ne? Also der hat dann irgendwie am Sonntag gepredigt und ich habe dann vielleicht am Donnerstag oder 2 Wochen später gebetet. Aber das war alles möglich, weil wir beide das Vertrauen hatten, Gott weiß doch, was wir machen. Also das ist ja jetzt nicht so, wenn wir 2 Wochen beten, ist das so, zu spät, schlecht. Versteht ihr, was ich meine? Also Gott steht doch außerhalb von Zeit, warum dürfen wir nicht im Nachhinein beten? Und das beste Beispiel ist eigentlich Jesus, der scheinbar zu spät kommt, bei vielen Dingen, ne? Bei Lazarus, so 3 Tage. So schon der erste Tag wäre schon krass gewesen. So, wozu 3 Tage später kommen? So, es ist noch nicht die Zeit. Okay, gut. Dann nicht. Und dazu kann ich euch ermutigen, mal bei dem Thema Gebet, mal im Nachhinein zu beten. Einfach bei bewussten Situationen, die vielleicht irgendwie anstehen oder so. Einfach mit dem Vertrauen, dass Gott wusste, dass ihr beten werdet. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen hilft, aber mir hilft das, zu akzeptieren, dass Gott größer ist als ich. Ne? Also es ist so. Es ist nicht so, dass, keine Ahnung, ich hier stehe und sage, okay, Jesus, ich brauche das jetzt und dann macht er das jetzt. Es kann sein, dass ich es später tue und er es mir vorher gibt. Weil er außerhalb von Zeit steht. Er weiß, was ich brauche. Und das führt uns dann natürlich zu Dankbarkeit. Dass wir auch schon früher Danke sagen dürfen, als die manchen Dinge, die schon passiert sind. Und da möchte ich noch eine kleine Sache sagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Wort Gottes nicht zu Ende ist. Klar, die Bibel ist abgeschlossen, aber Gott schreibt mit dir Geschichte. Und ich finde das in Johannes 21, Vers 25, habe ich jetzt nicht mitgebracht, so schön, weil da steht, es gäbe noch vieles anderes zu berichten, was Jesus getan hat. Es gäbe noch vieles anderes zu berichten. Und genauso kann ich euch heute ermutigen. Jesus würde von dir eine Bibel schreiben. Der würde sagen, hey, das, was die erlebt hat, das, was der erlebt hat, das kann andere ermutigen. Das kann ein Zeugnis sein, was andere bewegt, treu im Glauben zu sein. Also mit anderen Worten, ich dürfte als Theologe niemals sagen, die Bibel geht weiter, da würden direkt die Steine fliegen. Aber mit dir wird die Bibel weitergeschrieben, weil das Wort Gottes in dir lebendig wird. Und jetzt kommt Paulus auf seine Zielgerade. Oh, da fehlt noch eine Folie. Könntest du noch einmal zurück machen? Da komme ich gleich drauf. Ich muss kurz überlegen, wie ich das jetzt schlau mache. Okay, ich überspringe die einfach kurz. Wir gehen zu dem Vers. So, wir gehen zu den Versen. Genau, ab Vers 19. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. So, hier finden wir jetzt endlich die Jahreslosung. Ne? Prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Und man könnte, also mir ging es so in der Vorbereitung, ich habe sowieso einen roten Faden gesehen, den Paulus da hat. Also eine Gemeinde braucht respektvolle Leiter, ja, einmal die, also denen Respekt gegeben wird, weil sie die Aufgabe haben. Einfach nur, weil sie dieses Amt besetzen. Man muss sich das nicht verdienen. Und dann ist die Aufgabe der Gemeinde, ihnen Achtung und Liebe entgegenzubringen. So viel, dass die ganze Gemeinde sie anerkennt. Ja, also das ist auch etwas, wo wir in Gemeinde angegriffen werden. Ganz klar. Weil jeder von uns denkt, er kennt den richtigen Weg. Und indem wir uns gegenseitig da ermahnen und ermutigen, kommen wir an den Punkt, wo Gott die Gemeinde haben möchte. Und das gilt für jede Gemeinde, egal wie klein oder groß. Und jetzt, wieder komisch finde ich von Paulus, kommt er dazu, wie machen wir das erfolgreich, indem wir Gottes Wahrheit prüfen. Gottes Wahrheit prüfen. Ich glaube, wenn ich jemanden fragen würde, wie prüft man denn, ob etwas gut ist, dann würde sowas rauskommen. Also zuerst musst du halt prüfen, was ist das für eine Quelle, ne? Du schaust mal, wer ist der Absender, dann bewertest du das, ist das gut, ist das schlecht, was hat das für ein Ergebnis für mich, und das dritte wäre dann, wenn du es dem biblischen Kontext folgen willst, das Gute zu behalten. Ihr könnt euch hier unterschiedliche Prozesse auch in der Wissenschaft vorstellen, wenn Gold gereinigt wird oder ähnliches, ne? Dann würde am Ende dann Gold rauskommen. Und jetzt ist das an uns. Wir sollen prüfen. Jetzt wäre natürlich die erste Frage, okay, entweder was oder wie. Okay, und das, was der Text uns sagt, was sollen wir prüfen? All das, was an uns getragen wird vom Wort Gottes. Also alles, auch das, was ich heute sage. Ihr dürft mich gerne prüfen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Und dann sollt ihr bewerten, was ist gut und was ist schlecht. Woran? An der Bibel. Dass wir sagen, hey, stimmt das, was der Prediger vorne sagt, mit dem Wort Gottes überein? Ist das das Richtige? Und wenn, das finde ich ganz spannend, wenn nicht alles gut ist, dann nur das Gute mitnehmen. Also nicht im Sinne von, ja gut, der Prediger, der hat da irgendwie das falsch gesagt oder nicht richtig ausgelegt oder gerade wenn man noch Theologie studiert hat, da muss man aufpassen, dass man durch Griechisch und Hebräisch nicht zukommt. Ah, was hat er denn da gemacht? Ne? Also, dass man manchmal Worte irgendwie genauer weiß oder besser weiß, wie man es übersetzen würde oder wie man es auslegen könnte. Sondern die Offenheit zu besitzen, zu sagen, hey, das war aber gut. Dieser Gedanke, der hilft mir in meiner Beziehung zu Gott und den möchte ich mitnehmen. Und ich glaube, dass das Thema Prüfen heute wichtiger ist denn je. Weil damals, klar, es war noch mal eher offensichtlicher, ne? Man hat dann irgendwie gesagt, okay, ich glaube an den Gott Baal und an den Gott Baschera und deswegen mache ich dann das und das. Aber heute ist es quasi gar nicht mehr möglich zu unterscheiden. Ich finde das gerade im Christentum sehr, sehr schlimm, weil wir können jederzeit auf YouTube gehen und sagen, ich hätte gerne eine Predigt zu Johannes 3, Vers 16 und ihr werdet unterschiedliche Auslegungen zu diesem Vers kriegen. Zu einem sehr zentralen Vers für uns als Christen. Und häufig, gerade bei uns, also in unserer aktuellen Zeit, ist Liebe das große Thema, ne? Also ein Gott, der liebt, der kann ja nicht sagen, Homosexualität ist Sünde. Ein Gott, der liebt, kann Menschen ja nicht in die Hölle lassen. Ne? Ein Gott, der liebt und so weiter. Und ich glaube, das sind alles nicht Argumente dafür, ob Gott liebt oder nicht, sondern das sind Argumente dafür, ob ich eine Beziehung mit Gott haben möchte oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Gespräch hattet, irgendwie mit einem Atheisten oder so, da finde ich, merkt man immer, die haben Argumente vorbereitet, warum sie persönlich nicht an Gott glauben können. Und dann denke ich mir immer so, das ist doch der falsche Ansatz. Also löse dich doch mal davon, so treu nicht an Gott zu glauben, ja, Argumente dir jetzt bereitzulegen und stell dir die Frage, ob es einen Gott geben kann. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir heute in dieser Zeit einfach Quellen prüfen. Und ich glaube, ihr kennt das alle, ne? Also jetzt gerade mit KI, die macht ja irgendwie alles. Egal ob einparken, Jura-Staatsexamen, irgendwelche Videos bearbeiten oder Fotos. Und als Beispiel habe ich die PowerPoint mitgebracht. Die ist auch mit KI gemacht. Fand ich irgendwie cool, weil ich kann das nicht. Und es sieht schön aus, finde ich. Ich habe meine Frau gestern gefragt, die hat gesagt, ja, es sieht gut aus. Ja. Ich kenne den Typen nicht. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Aber sieht schön aus. So, also auch zu prüfen, was kann ich verwenden, was kann ich nicht. Ich meine, ihr könnt alle zu Hause auf ChatGPT gehen, könnt sagen, was bedeutet eigentlich 1. Thessalonicher 5 oder was bedeutet die Jahreslosung? Der weiß schon, was die Jahreslosung ist. Kein Problem für den. Und dann legt ihr euch das aus. Und dann könnt ihr das sagen, okay, das ist jetzt das, was ich glaube. Und ich glaube, genau darum geht es. Wir kommen immer mehr in einer Zeit, wo wir selber nicht nachdenken müssen. Wofür? Ich sage ChatGPT, hey, ich habe Fußschmerzen, das geht so von da nach da. Dann sagt er dir, alles klar, gebrochen, verstaucht, geh zum Arzt oder nicht. Ne? Und dann mache ich das. Und manchmal gehen wir genauso mit dem Wort Gottes um. Und mein Appell an euch heute ist, prüfen an dem Wort Gottes. Ja, selber zu forschen, was hat Gott zu mir gesagt? Weil der Heilige Geist, der ist viel krasser als ChatGPT. Viel krasser, okay? Der weiß alles. Der weiß auch schon, wie weit ChatGPT sich entwickeln wird. So, ne? Also der steht da drüber. Und das befähigt uns auch zu bewerten, was ist denn gut? Was ist denn schlecht? Weil die Bibel ist so viel mehr als einfach nur Worte. Sie ist wirklich das lebendige Sprechen Gottes. Genau. Und als Schluss möchte ich gerne noch mal kurz zusammenfassen, was ich mir für uns alle wünsche, also mich wirklich eingeschlossen. Zum Gemeindeleben wünsche ich mir, dass ich meine Leiter respektiere. Dass ich aktiv daran arbeite, andere zu ermutigen und auch zu ermahnen. Dass ich nicht aufhöre, an meinem persönlichen Wachstum zu arbeiten. Das kann ganz wenig sein. Es können kleine Veränderungen sein. So dass ich lerne, die Freude, das Gebet und die Dankbarkeit im Alltag nicht zu verlieren. Weil das sind Dinge, ja, die können uns geraubt werden. Das ist einfach, sich auf schlechte Dinge zu fokussieren. Das ist super einfach. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das ja kultivieren, also dass das immer und immer wieder passiert. Und genauso wünsche ich mir auch geistliche Unterscheidung. Und jetzt geht es nicht um diese Geistesgabe, sondern es geht darum, dass ich in der Lage bin zu sagen, okay, keine Ahnung, die Person hat gesagt, niemand kommt in die Hölle, dass ich denke, nee, stopp, das ist nicht das Wort Gottes, was ich gelesen habe. Das ist nicht der Gott, der mir in der Bibel begegnet ist, weil der unterscheidet knallhart. Und ihr wisst ja, ich glaube, letztes Mal war ich da und habe über Hölle gepredigt. Also ganz klar, es gibt die Hölle und sie wird auch für Menschen da sein. Und es ist wichtig, diese Dinge zu unterscheiden. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie schaffe ich jetzt dieses Riesenthema? Ne? Also wir haben jetzt alle gelernt, wir müssen alle aktiv werden als Gemeinde, alle aktiv, genauso wie auch die Leiter. Wie könnte ich euch das gut mitgeben, dass ihr das für dieses Jahr 2025 gut bearbeiten könnt? Und ich habe gedacht, ich habe eine super Anwendung für euch. Und zwar, ich weiß nicht, wisst ihr schon, wann die nächste Gemeindemitgliederversammlung ist? Wie oft macht ihr das so? Zweimal im Jahr? Dreimal? Auf jeden Fall Anfang des Jahres. Perfekt, dann funktioniert das. Und zwar, ab sofort darf jeder von euch positive Dinge über diese Gemeinde aufschreiben. Okay? Alles Positive. Es sollen unterschiedliche Dinge sein bis zur nächsten Gemeindeversammlung. Und die Person, die am meisten gefunden hat, ich werde dann die Iris fragen, die lade ich zu Mona Lisa ein. Okay? Also ein Becher Mona Lisa, weil ich habe Familie. So. Genau. Und nutzt das wirklich, so lustig das auch ist, um bewusst zu prüfen, warum bin ich in dieser Gemeinde und warum sollen andere kommen? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied und auch eine super Routine für euch persönlich. Und das könnt ihr auch nach jedem Sonntaggottesdienst machen, weil jedes Mal steht ja irgendein Prediger oder Predigerin vorne und ihr könnt einfach überlegen, okay, was sagt die Person jetzt gerade mir persönlich oder für meine Gemeinde? Und das wäre die zweite Anwendung, die ihr euch überlegen könnt, dass ihr die Predigten prüft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr hier nicht nur sitzt und alles versucht irgendwie auf euer Leben anzuwenden, aber ihr könntet nach den Predigten mal darauf achten, positiv über die Gemeinde zu sprechen. Oder auch wenn jemand negativ über die Gemeinde spricht und sagt, boah, keine Ahnung, schon wieder haben wir keinen Kaffee oder nicht mein Wasser oder irgendwie sowas, ne, dass man sagt, hey, aber die letzten 300 Gottesdienste hatten wir immer Kaffee. Die letzten, ihr versteht, worauf ich hinaus will, ja, dass es darum geht, dieser Gemeinde geht's gut. Und auch einfach das wirklich mal zu wertschätzen. Also ich fand das heute so schön, dass das Internet ausgefallen ist. Ich fand es richtig schön. Also es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich dachte, cool, also ich dachte nicht sofort, cool, was passiert jetzt, sondern ich dachte, okay, jetzt müssen wir mit dieser Situation umgehen. Und das ist halt auch ein super Beispiel für eine kleine Herausforderung. Was tue ich jetzt? Wir könnten jetzt sagen, ja gut, Lobpreis hat nicht funktioniert, wir gehen jetzt weiter mit der Predigt, vielleicht das können wir danach Lobpreis machen. Aber nein, wir haben uns entschieden, wir haben gesagt, nee, Lobpreis ist wichtig für uns. Und wir haben gemeinsam gesungen. Und genau das möchte ich euch mitgeben, weil ich glaube, das ist der Zielgedanke der Jahreslosung. Wir sind berufen, das Wort Gottes zu prüfen, einander weiterzugeben, zu ermahnen, zu ermutigen, aber auch es festzuhalten. Und festzuhalten ist dieses persönliche Wachstum, Freude, Gebet und Dankbarkeit. Diese drei Aspekte werden euch immer sagen, wo steht ihr gerade mit Gott? Freut ihr euch noch? Ich habe das früher in meiner Jugendzeit ganz häufig gemacht, wenn es mir nicht gut ging und ich wollte nicht drüber reden. Und jemand hat gefragt, wie geht's dir? Ich habe mir gesagt, Gott ist gut. Und dann war das Gespräch beendet. Ich war ja schockiert, dass keiner mehr weiterfragt, aber cool. So, ne, das war meine Du kommst aus dem Gefängnis raus Karte, weil sonst müsste ich ja lügen. So, ne, und mit Gott ist gut war irgendwie immer alles, ja cool. Dann muss ich ja nicht weiter nachfragen. Und das wünsche ich mir so ein bisschen für euch mit diesem Gedanken von prüft alles und behaltet das Gute. Zu überlegen, was ist das Gute? Das Gute in seinem Wort, ja, also was er geschrieben hat und auch das Gute in euch. Jeder von euch hat Gaben, Talente, die er in diese Gemeinde einbringt, die er auf der Arbeit einbringt. Und das sind alles Dinge, die Gott groß machen. Genau, deswegen denkt an den Mona Lisa Eisbecher, schreibt gute Sachen auf. Ich werde Iris fragen, also es ist jetzt nicht so, dass das nur einfach so dahergesagt ist. Vertraut mir, ich frage Iris. Genau, und in diesem Sinne wünsche ich euch mit dieser Jahreslosung von Herzen Gottes Segen und möchte zum Abschluss noch beten.